Bayern 2, Zeit für Bayern.
Grüß Gott, sagt Florian Hartmann, und wir schauen heute in die Oberpfalz zum Bierbrauen. Ja, freilich, Bier gibt es überall auf der Welt. Gebraut nach bayerischem Reinheitsgebot, das ist, wie der Name schon sagt, auch kein Privileg der Oberpfalz. Aber das Zeugelbier, oder besser den Zeugel, den gibt's wirklich nur zwischen Windisch-Eschenbach und Falkenberg, zwischen Neuhaus und Mitterteich, früher auch mal zwischen Neumarkt und Cham. Inzwischen ist der Zeugel fast schon eine Rarität, allerdings eine sehr lebendige. Harald Grill hat sich aufgemacht, das Geheimnis des Zeugel zu ergründen.
Ja, für mich ist der Zeugel irgendwo ein bisschen ein Zaubertrank. Egal, ob jetzt da einer irgendwo Präsident von irgendeiner Vereinigung ist oder ob er eben ein ganz normaler Arbeiter ist. Man setzt sie zusammen, man hat gleich ein gemeinsames Thema, man unterhält sie und es interessiert eigentlich gar keinen, ob der jetzt irgendwo zu meinem sozialen Gefüge passt oder nicht. Beim Zeugel sind alle gleich. Nicht nur von Gott, sondern vom Zeugel sind auch alle gleich. Und so ist es auch.
Also man kann am Zeugel nicht reservieren. Selbst wenn der Papst hier anrufen sollte und er möchte mit der Bischofskonferenz hier einkehren, muss er kommen und schauen, dass er einen Platz findet. Man kann hier nicht reservieren.
Meine Oma ist 100 Jahre alt geworden, die ist vor 2 Jahren gestorben. Bis zum letzten Atemzug hat den Zeugel getrunken. Die hat nichts mehr essen können, aber den Zeugel hat sie getrunken.
Freitag, 6:30 in der Früh, Falkenberg in der Oberpfalz. Wir betreten das kommunale Brauhaus durch ein zweiflügeliges Holztor. Der Neuber Josef, der Braumeister des hiesigen Kommunbrauhauses, schürt den Holzofen unter der Sudpfanne an. Heute wird er hier wieder mit einigen privaten Brauern das berühmte Oberpfälzer Zeugelbier brauen. In der Mitte des Raumes steht der Bottich für die Maische, darüber ein Rührwerk, das mit einem Transmissionsriemen verbunden ist. Links über dem Ofen die Sudpfanne. Wer da oben hineinschauen will, muss über eine Holztreppe auf die Galerie quasi in den ersten Stock. Das rechte Drittel des Brauhauses nimmt gänzlich eine flache Wanne ein, das Kühlschiff, in dem die Bierwürze am Ende des Brauganges abkühlen wird. Ich habe mir vorgenommen, von Anfang bis Ende bei einem Braugang des Oberpfälzer Zeugelbiers dabei zu sein. Das wird einen ganzen Tag dauern. Dazu kommt die Nacht zum Abkühlen des Biers und der folgende Morgen mit dem Abtransport des noch unvergorenen Bieres in die Felsenkeller der jeweiligen Brauer. Ich werde auch 2 Zeugelstuben besuchen und mit Fachleuten über den Zeugel fachsimpeln und philosophieren. Zunächst aber dauert es noch 2 Stunden, bis das Wasser im Sudkessel zu kochen anfängt. Zeit, sich ein wenig umzuhören. Diese Musik steuern die Musikanten der längst über die Region hinaus bekannt gewordenen Alt-Neihauser Feuerwehrkapellen bei. Diese Kapellen hat durchaus mit dem Zeugel zu tun. Einer Zeugelstube ihres Heimatdorfes, der ehemaligen Marktgemeinde Neuhaus, die heute ein Ortsteil von Windisch-Eschenbach ist, werden wir später noch einen Besuch abstatten.
Also die Altenhauser Feuerwehrkapellen ist ja in Neuhaus entstanden, in diesem Zeugelort Neuhaus. Und das ging also so los, 1972 habe ich in der örtlichen Blaskapelle angefangen. Und da sind wir in der Probe, in der Burg, haben wir unseren Proberaum gehabt. Und da sind wir immer an unserem Zeugelgärkeller vorbeigelaufen. Und da hat ein Musikerkollege von mir, dessen Vater, der hat da sein Bier gelagert und der ist am Tag 3 Mal mit der Milchkanne gegangen, hat ein Zeugel geholt. Und ja, als Bau probierst hat er mal diesen geheimnisvollen Zeugel und dann kommst du halt immer mehr in die Materie rein und nach den Proben, freitags waren immer Proben, da sind wir immer am Zeugel gegangen. Und das, man kommt also reihe um, die ganzen Wirtschaften, glaube ich, man ein wenig lernt die ganzen Leute kennen und auch alle Generationen, die ja am Zeugel so vertreten sind. Ja, und dann wächst man da so hinein.
Wer vom klassischen Zeugel spricht, der meint in der Regel ein nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebrautes, untergäriges, unfiltriertes, naturtrübes, helles oder dunkles Bier. Die Bürger mehrerer Städte und Gemeinden in der nördlichen Oberpfalz, bei deren Anwesen das Braurecht im Grundbuch eingetragen ist, brauen den Zeugel in kommunalen Brauhäusern. Wolfgang Benkert, Autor des Buches »Der Zeugel – Bierkult in der Oberpfalz«, hat sich schon längere Zeit ausgiebig mit diesem oberpfälzischen Phänomen beschäftigt.
Diese Biertradition gibt es eigentlich bloß mehr so bei uns in der Oberpfalz. In Franken gibt es ja auch die Tradition vom jungen Bier, aber die haben wir Hausbräu. Der große Unterschied vom fränkischen Hausbräu zu unserem Oberpfälzer Zeugel ist, der fränkische Hausbräu, der reift ja schon in der Brauerei heran und wird dann als Jungbier geholt und bloß der reift daheim dann fertig. Unser Zeugel ist nur einen Tag lang in der Kummenbrauerei. Und der verlässt die Brauerei nicht als Bier, sondern als Würze, gekochte Würze. Und wird jetzt daheim bei den Kommunbrauer mit Hefe vergoren und zu Bier gemacht. Und das ist der große Unterschied. Das gibt es eigentlich sonst nirgends.
Zeugel wird nicht nur für den öffentlichen Ausschank gebraut, sondern auch für den privaten Hausgebrauch. In diesem Fall schließen sich mehrere Brauberechtigte zu einem Sud zusammen. Der Zeugel wird nach dem Brauvorgang aufgeteilt, mit Bottichen in die eigenen Keller verbracht und nach der Gärung auf Flaschen gezogen.
Zeugel ist seit alter Zeit eine braune Flüssigkeit, die je nach Können angerührt zum Tod oder zum Leben führt.
Es ist Zeit, sich wieder dem Kommunbrauhaus in Falkenberg zuzuwenden, diesem kleinen, unscheinbaren Haus am Ufer der Waldnaab. Nur wenige Meter vor dem Eingang türmen sich granitene Wollsackfelsen wie große, graue Matratzen übereinander. Darauf thront, respekteinflößend, die Burg Falkenberg. Ein Falkenpärchen kreist um den Bergfried. Unterhalb der Burg steht das Rathaus. In Falkenberg haben 116 Häuser ein im Grundbuch verbrieftes Hausbraurecht. Etwa 30 nehmen es zurzeit regelmäßig in Anspruch. In einer öffentlichen Versammlung wird der Zeitplan erstellt, wer wann ins Kommunbrauhaus darf. Das ist seit vielen hundert Jahren so. Nur die Form der Ankündigung so einer Versammlung hat sich geändert.
Da hat es der Gemeindediener hat es immer öffentlich bekannt gegeben. Da so 5, 6 Stellen im Ort gehabt, da hat immer Gleit schon in der Straße entlang gegangen, Gleit. Dann haben die Leute schon gewusst, heute wird ausgeleit, dann ist jeder gerannt, gehorcht, was der jetzt so wieder was Neues gibt. Hat da ausgeleit, hat er dazu in dem Zusammenhang auch mit ausgeleit, da sollten am Mittwochabend um 18 Uhr oder was, oder um 18 Uhr nicht, weil da haben wir um 20 Uhr. Das Zeugelbrauerversammlung am Rathaus war der früher immer. Früher ist man da aufs Rathaus gegangen. Bis Mitte der 70er Jahre wird der ausgeleitet haben. Bis hier heute auch.
Das steht heute in der Zeitung, heute Abend ist Brauerversammlung, da sind alle da. Und dann wird ausgemacht, du und du und du, also das mal er. Also es geht ja noch die Zentner Malz, die jeder. Ne? Der sagt, ich brauche 2 Zentner, ich möchte für 2 Zentner Malz. Das Bier für einen Zentner Malz gibt es ungefähr 8 Schaffler.
Das Malz
bestellt dann einer und sagt, dass er von dem und dem gibt es. Und dann machen sie aus, wir holen es miteinander, also für unsere Brei. Da kommt es jetzt dann drauf an, insgesamt sind es 12 Zentner. Wer wie viel Zentner hat, und der kriegt so und so viel Schaffler Bier. Und der Rest, der da noch drin ist, wird dann aufgeteilt. Dann sagt man, halt, jetzt haben wir nur 3 Schaffler, kriegst nur halbs und du halbs und du halbs. Fertig.
Dampf tritt durch das Tor aus dem Brauhaus. Die Neugierde treibt mich hinein auf die Braubühne.
Die Preisen sind ja früher gekommen und haben gesagt, im Falkenberg brennt, was ist los? Es gibt ja tolle Bilder von außen, nicht, wie alles in Dampf eingefüllt ist.
Ja, Brauerei muss dampfen.
Ja, klar.
Maisbottich und dann kommt das Malz, also Schrott dazu.
Der Maisbottich ist jetzt das vor uns, da sind so Zahnradeln oben drauf. Ja. Zu was sind die gut?
Zum Antrieb von dem Rührwerk.
Ah, das ist ein Rührwerk drin. Ja.
Thank you.
Brauhaus steigt der Wasserdampf aus der Sudpfanne auf. Die vier Hausbrauer und deren Helfer haben nach dem Bereitstellen des Feuerholzes nun ihre zweite Pflicht während des Brauens erfüllt. Und das geschrotete Gerstenmalz aus Säcken in den Maisbottich geschüttet, in den der Braumeister bereits kaltes Wasser vorgelegt hat. 625 Kilo Malz für etwa 33 Hektoliter Bier. Das Einmeischen beginnt. Josef Neuber lässt heißes Wasser aus der Sudpfanne aufs Malz in den Maisbottich. Die Maische riecht angenehm nach Gerstenmalz. Dann schaltet er den Elektromotor an, der mittels eines Transmissionsriemens das Rührwerk in Gang setzt. Nun folgt der dreistündige Prozess des Maischens. Dabei wird das Malz zu Treber, das heißt, das Malz gibt den Zucker an den Sud ab, der danach wieder in die Sudpfanne zurückgeleitet und eine Stunde lang weitergekocht wird. Diese Bierwürze fließt nun wieder in den Maisbottich zurück.
Wenn das Malz drin ist, brauche ich nur ungefähr 3 Stunden, bis ich dann zum Abläutern anfangen kann. Abläutern nennt man dann, ist unten ein doppelter Boden drin in dem Gefäß. Und dann läuft es praktisch durch den Siebboden klar, so bernsteinfarben raus. Und das kommt dann wieder oben in die Pfanne rein, wird dann nochmal 1,5 Stunden gekocht. Und wir dann jetzt gerade abläutern. Vormittag beim Maischen, da schaue ich, dass ich sämtliche Mehlkörper und Stärke umwandelt in Zucker und dann beim Abläutern tue ich den Zucker von den Treber trennen. Die Schale vom Malz setzt sich unten auf das Sieb als erstes ab und dann kommen die anderen Schichten oben drauf und somit ist das eine natürliche Filterschicht. Ich tue jetzt anschwänzen. Das läuft dann auch wieder über den doppelten Siebboden weg. Das praktisch tue jetzt die Treber auswaschen. Weil ich will ja die Zucker aus den Treber haben.
Anschwänzen. Was für kraftvolle Wörter die Brauersprache hat. Josef Neuber gießt Wasser auf die Maische. Der nächste Schritt wird das Abläutern sein. Abläutern. Schon wieder so ein wunderbares Wort. Was jetzt durch das Läutersieb in die Sudpfanne kommt, ist immer noch kein Bier, sondern die sogenannte Würze. Sie wird erneut mit Wasser übergossen, um das ursprüngliche Volumen, das durch Verdunsten beim Kochen verloren gegangen ist, wiederherzustellen. Von frühmorgens bis in den Nachmittag hinein dauert diese Prozedur. Dann nimmt der Braumeister eines der Hopfenpakete und klopft den Hopfen auseinander.
Das ist jetzt der Hopfer.
Ja.
Ah, das ist gleich ein ganz anderer Duft, gell? Der geht ja gleich ins Hirn rein. Der wird ja so gepresst, die müssen direkt auseinander zupfen.
Ja, der wird sich schon auflösen, in den ganzen Schmeiß, aber ich spare mir halt das und dann auseinander.
Und leiten da jetzt mal die Glocken, wenn sie...
Das kommt halt schon wieder zusammen, ja.
Wie weiß man das, wann es gelangt?
Nach Gefühl mache ich
das. Ah, ja. Was ist denn das Braune jetzt, was man da oben so sieht?
Das ist nur vom Malz, ist das nur noch Gerbstoff im
Teil. Gerbstoff. Jetzt kocht es, gell?
Ja.
Jetzt sieht man es richtig. Wie's...
Deswegen habe ich meinen Hopfen drin.
Aha. Praktisch in dem Augenblick, wo es kocht, kommt ein bisschen Hopfen rein da.
Das hält aber zusammen, mein Verfahren.
Das ist erpresst. Das sind 5 Kilo. Ja, früher war das lose, so leicht gepresst. Immer in Doppelzenten. Das waren Riesensäcke, Meter Durchmesser oder 60, 80 cm Durchmesser vielleicht. Und lang, 2 Meter.
Inzwischen sind auch die Brauer wieder eingetroffen. Es wartet neue Arbeit auf sie. Der Treber, der trockene Rest des Malzes, wird aus dem Maisbottich geschaufelt. Für Kühe ist er Leckerbissen und Kraftnahrung. Eine Stunde später läuft die Bierwürze aus dem Sudkessel ins Kühlschiff. Die ganze Braumannschaft verschwindet im Dampf. Der noch enthaltene Hopfen wird vom Siebkasten aufgefangen und herausgesiebt. Dieses praktische und sinnvolle Gerät hat der Conny gemacht.
Wenn was kaputt ist, der Conny macht es schon. Den Hopfenseier habe ich auch gemacht, da hinten. Wenn was kaputt ist von Holz, dann kommst du zu mir, mach das mit, Conny. Dann mach ich es halt.
Das Falkenberger Kommunbrauhaus ist ein aktives Museum. Eine historische Brauerei, die aber noch funktioniert und benutzt wird.
Das ist halt nur ein Museum, das betrieben wird. Das wird auch in Schuss gehalten, weil man muss sagen, wenn irgendwas kaputt ist, das muss ich ja wieder gehen. Brauche ich ja wieder. Was siehst du jetzt mit den alten Fasseln da?
Einmal soll sogar ein Amerikaner da gewesen sein, der das ganze Brauhaus kaufen und in Ohio wieder aufbauen wollte. Das bayerische Reinheitsgebot beruht auf einer Verordnung von Herzog Wilhelm IV. Vom 23. April 1516. Es gilt als ältestes beurkundetes Lebensmittelgesetz der Welt.
Wir wollen auch sonderlichen, dass füran allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Pier mehrer Stück dann allein Gersten, Hopfen und Wasser genommen und gebraucht solle werden.
Der Herzog aber vereinheitlichte im Grunde nur alte Forderungen, die schon lange vorher in diversen regionalen Verordnungen existierten, etwa 1447 in München, wo die Stadträte forderten:
Item, sie sollen auch Bier brauen, nur allein von Gersten, Hopfen und Wasser, und sonst nichts darein oder darunter tun, oder man strafe es für falsch.
Die Verleihung des Braurechts war zudem ein Rechtsakt. Zunächst galt er vornehmlich den Städten. So bekam Regensburg das Braurecht 1250 von Friedrich II. Verliehen. Oft war es im Mittelalter auch in den Stadt- und Marktrechten enthalten, etwa in Tirschenreuth oder Naburg. Eduard Zrenner, der Altbürgermeister von Falkenberg, kennt die geschichtlichen Fakten rund um die Zeugelorte seiner Heimatgemeinde.
Das Kloster Waldsassen, da haben sie selber auch eine Brauerei gehabt, aber bloß in kleinem Bereich für sich und haben den anderen Orten das Braurecht gegeben, damit sie das selber ihr Bier brauen.
Und die haben das nicht dort dürfen, wenn es einer nicht verliehen worden ist? So.
Das hat man nicht dürfen. Ne? Das war eine hoheitliche Aufgabe, das Bierbrauen. Mhm. Und folglich hat sie ja erst 1467 dann das Recht bekommen. Ab 1450 haben die Falkenberger mitgebraut, mit dem Kloster, weil da das Kloster in Falkenberg auch schon gebraut. Das war ja alles Klosterbesitz. Und da haben die Falkenberger mitbrauen dürfen. Um 1467 haben sie dann das Braurecht bekommen. Da haben sie dann das Recht gehabt, ihr Bier zu brauen und auch zu verkaufen.
Na, war das damals praktisch auch schon was Politisches?
Das war schon politisch. Das war vor allem eine wirtschaftliche Sache. Weil das Bierbrauen war ja vor allem das Verkaufen. Das war ja für viele dann schon ein Nebenerwerb. Das war schon ein Geschäft.
Die haben es dann auch immer im Ort verkauft, meistens.
Im Ort und auch noch auswärts. Ist auch noch auswärts verkauft worden. Alle Orte geben, die waren dann kein Braurecht, wo es dann kleinere Orte waren. Aber das haben in der Regel ja bloß die Märkte oder Städte gehabt. Das haben nicht kleine Orte wie Wiesau oder was, die haben kein Braurecht. Die waren ja früher so klein oder was, und die haben kein Braurecht. Oder Schönficht, da ist bloß ein normaler Brauer da gewesen. Der Schönficht ist schon eine Brauerei gewesen, aber die haben kein Kommunbraurecht. Aber die Zeugel ist eigentlich eben das Zeugelbrauen, das kommt vor allem durch das, dass das in unserem Bereich so stark ist, kommt der von Kloster Waldsassen. Ist ja in Esel auch ein Bereich, da hinten ist es auch nur ein bisschen, aber die haben wieder andere Herrschaft gehabt. Nicht? Aber, und die haben wahrscheinlich auch eine besondere Gunst genossen, dass sie das Braurecht kriegen.
Hat dann das Kloster aber vielleicht auch was wollen dafür, wenn es so recht, da wollten sie natürlich einen Gehorsam auch haben. Gell?
Ja, und auch Biersteuer, Bier. Entgelt so. Oder Umgeld hat sie das damals genannt. Das war schon Interesse, da Geld einzunehmen.
Also der Steuereintreiber.
Steuereintreiber. Das Kloster hat da die Steuerkraft gehabt, hat die Macht gehabt. Das Kloster war ja selbstverwaltend da für die ganze Gegend.
Aber dann war es nicht so selbstlos eigentlich, gell?
Aber es war halt auch für den Bürger ein Vorteil. Ja. War ein Riesenvorteil zur damaligen Zeit. Thank you.
Auch heute ist das Brauen nicht umsonst. Die Gemeinde erhebt bei den Brauern ein Kesselgeld, mit dem Strom, Wasser, Versicherungen und Abnutzung abgegolten werden. Daneben ist es Vorschrift, dass ein Braumeister dabei ist, der den Brauvorgang von Anfang bis Ende begleitet. Zuletzt wendet sich das zuständige Hauptzollamt, das vom Braumeister über jeden Brauvorgang informiert werden muss, mit der Erhebung der Biersteuer an den Brauer. Der Braumeister managt das Brauen. Er bestellt das geschrotete Gerstenmalz und den Hopfen, weist Tätigkeiten zu, plant die Zeiteinteilung. Aber er macht das in seiner Freizeit.
Das ist ein normaler Bierbrauerberuf.
Und du hast das gelernt?
Ich habe es gelernt, ja. Ich habe 3 Jahre gelernt da in Mosbach. Und mittlerweile bin ich in Reuth. Und das mache ich eigentlich als mein Hobby.
Freizeit?
Ja, das macht mir Spaß, weil da kann man nur ins Bier reinriechen, reinschauen. Das war in der Brauerei eigentlich alles verschlossen ist. Sämtliche Behälter haben ja zu. Kühlschiff gibt es überhaupt nicht mehr. Das macht mir Spaß, wenn man da was riecht und wenn dann hinten nachher was Gutes rauskommt.
Ja, da hat man noch alles ein bisschen mehr in der Hand, auch, gell? Da kann man noch steuern.
Da kann man noch hinlangen. Das ist schon noch schön.
Es ist inzwischen fast 8 Uhr am Abend. Josef Neuber räumt noch auf im Brauhaus. Für ihn geht ein langer Arbeitstag zu Ende. Bevor der Braumeister heimgeht, bestellt er die Brauer für morgen in der Früh um 8 wieder ein. Dann wird aufgeteilt. Aber die Brauer dürfen noch nicht heim. Auf sie wartet noch Arbeit. Das Rähern, also das Rühren des Biersuds. Er muss jetzt langsam abkühlen. Es kann bis Mitternacht dauern, bis die Temperatur auf 20 Grad heruntergegangen ist.
Das ist jetzt schon der Anfang vom Rühren praktisch.
Richtig.
Und das geht jetzt ein paar Stunden weiter.
Ja, bis wir halt ziemlich einen gewissen Grad herunter haben und dann heim auf. Das Restliche macht dann Luft.
Wie weit müsst ihr da herunter sein?
Ja, bis an die 20 Grad sollte man schon herbringen.
Da geht es schon noch bis 9, 10 halt.
Heute schon. Also wie wichtig ist, dass jetzt der Wind geht, dass der Nebel, also der Dampf weggeht. Und dann müssen wir halt zurühren, dass wir keinen rechten Schaum kriegen.
Warum das?
Ja, weil ich dann eine Decken wieder drüber habe.
Ach so, dann kühlt es nicht aus.
Dann kühlt es nicht aus. Da kann die ganze Feuchte, also die Luft kann dann nicht raus. Wenn man jetzt da ein bisschen, da sieht man es schon.
Das ist eigentlich eine schöne Arbeit, weil man nicht gar so gar tun muss, gell?
Nein, das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Da, wenn einer schnallt, der wird schon zusammengeschimpft.
Der letzte Röhrer sperrt das Brauhaus zu und bringt den Schlüssel am nächsten Morgen wieder mit. Am Tag drauf stehen also dann 4 Traktoren vor dem Kommunbrauhaus, jeweils mit einem Anhänger, auf dem ein großer Bottich montiert ist. Darin transportiert jeder Brauer sein Bierkontingent in seinen Felsenkeller.
Also 2 sind zusammen, die fahren in einen Keller, oder? Freilich der Ding, der Herold mit dem Conny.
Ja. Der Maler und der Bierkontingent.
Ja, also da haben wir Feuer.
Und das geht nacheinander mit den Schaffeln, dann kriegt ja jeder immer sein. Sein
Quantum?
Ja, das ist, da gibt es eigentlich nichts, oder? Dann wird aufgeholt und dann hat es bis jetzt immer passt.
Mhm.
9!
Wie viel Grad hat es jetzt?
14 Grad.
Ist gut, oder?
Ja. Ist okay.
Ja.
Aber wenn es mehr hätte, kann man auch nichts dagegen machen. Müsste man so nicht mehr, wie es ist.
Ja.
10.
Ab wie viel Grad kann man es überhaupt nicht mehr hernehmen dann?
20 Grad ist schon eine äußerst harte Grenze. Weil man es nicht, also im Pöll überhaupt nicht mehr bremsen kann. Und dann ist es zu schnell in der Gärung und dann ist es dann nicht mehr gut. 11.
Ja.
Die hinteren Grad ist besser. Weil anheizen kann man es einmal leicht.
Ah ja, okay.
Kerzen runterstellen und dann.
Ja, ja.
Du kannst da bleiben normal, wo?
Ja, ich bleib da. sind verschieden groß, gell?
Die sind verschieden. Die sind zum Teil selber gebaut, aus V2A-Stall, die Rost da.
Und der hat oben einen Deckel, der kann
ja. Nein, ja, einen Deckel, wir haben da auch schon einen.
Aha.
Aber das ist bloß für den Regen, dass es nicht einregt.
Der Braumeister füllt die Bierschaffel. Jedem steht der gleiche Anteil zu. Zwei Männer stellen den kleinen hölzernen Bottich vor den Hahn am Kühlschiff. Der Braumeister dreht auf und lässt das Holzschaffel volllaufen. Um die 30 Liter haben da drin Platz. Bei jeder Füllung zählt er laut mit. Es soll ja gerecht zugehen beim Verteilen. Ist das Schaffel oder die Kofern, wie man hier sagt, voll, schieben die beiden Träger eine Stange durch die Griffe, tragen den schwappenden Bierrohstoff zu zweit hinaus und gießen ihn in den Bottich auf dem Anhänger.
Dann kann man das jetzt dann fahren, ohne dass es außer schwappt.
Das ist die Kunst. Das ist schwappt, ja, ja.
Das ist ja mehr Schaum wie Bier, oder?
Nein, so 20 cm vielleicht. Auf die obere. Ja, geil, gefährlich ist schon. Wenn nur schwappt, scheiße, aber das macht nichts.
Früher haben einzelne Familien für den Eigenbedarf gebraut. Aber Berthold Höcht trinkt nicht viel Bier. Aufs Brauen möchte er trotzdem nicht verzichten. Es macht ihm einfach Spaß. So tut er sich mit ein paar Freunden zusammen und teilt mit ihnen auch seinen Felsenkeller zum Lagern des Bierkontingents. Sie haben nun zusammen den Bottich voller Biersud mit dem Traktor zu seinem Felsenkeller gebracht und den Anhänger hinein in den Vorraum geschoben, per Hand, damit sich die Auspuffgase nicht auf den Sud legen. Im Felsenkeller ist es kalt, es tröpfelt von der Decke. Die Männer füllen unter sehr beengten Verhältnissen das Bier in den Gärbottich um. Selbst der Bodensatz, der sich auf dem Kühlschiff über Nacht gebildet hat, ist noch an die Brauer verteilt worden. Um die Hopfen-, Maisch- und Treberpartikel heraus zu sein, schütten sie die breiige Brühe in einen Leinensack, den sie über einer Wanne zum Abtropfen aufhängen. Um die 10 bis 12 Liter, also einen Kasten Zeugel, könnte das von der Menge her jedenfalls noch ergeben. Erst wenn auch noch dieser letzte Rest im Gärbottich gelandet ist, kann die Hefe dazugegeben werden. Im Mittelalter kannte man die Hefe noch nicht und nutzte die natürliche Gärung. Da sprach man von so einem Zeug, das beim Gären entsteht. Der Begriff hielt sich in der nördlichen Oberpfalz bis in die 50er Jahre, erzählt Eduard Zrenner.
Da hat man Bayerzeug gesagt. Bayerzeug. Ich hole mir jetzt das Bayerzeug irgendwo, weil damals war es ja nicht so, dass man immer ein Hefen geholt hat, weil jetzt jeder, der Brei holt für irgendeine Brauerei Hefen. Damals ist da bei uns das Brei angegangen und das ist da so 4-6 Wochen gegangen. Und dann die ersten 2-3, die haben wir Hefen von den Brauereien sich schicken lassen, weil damals hat man ja kein Auto gehabt. Da hat man einen telefoniert oder ist einer mit dem Vorarlberg hingefahren nach Friedenfeld oder so der Bau. Dann haben die das mit dem Postauto in einem Bayerfassler, haben die das reingeschickt. Mhm. Das hat man nicht transportieren können, der keine Fahrzeug gehabt damals in einem Krieg. Und dann ist das mit dem Postauto reingekommen, dann hat man das angeholt und das hat man dann Bayerzeug gesagt.
Bierzeug. Und
Bierzeug, ja. Mhm.
Bayerzeug.
Bayerzeug in unserer Mundart. Und dann hat er das eine eben da genommen, hat er das aus der Bayer eine und hat das, und das vermehrt sich ja dann, die Hefe vermehrt sich ja dann. Wisst, dann, wenn der angezogen hat, wenn der gefüllt hat, dann ist ja die Hefe da gewesen und dann hat das der Nächste geholt. Und dann hat er ihm gesagt, der geht mal hin, hol das Bayerzeug, hol für den ein Bayerzeug und für den ein Bayerzeug. Und bevor man eine Hefe gehabt hat, da haben wir eine Naturgärung gemacht, da hat man einfach gewartet, bis das für ein neues Gären anfängt, so meines Wissens.
Musik. Gute 30 Stunden sind vergangen, seit das Brauen gestern in der Früh begonnen hat. Jetzt, am frühen Samstagnachmittag, übernimmt die Hefe die Arbeit und kümmert sich um die alkoholische Gärung. Nach 10 bis 14 Tagen kann das Bier in kleine Fässer oder Flaschen abgefüllt werden, dann muss der Vorrat wieder für ein Jahr reichen. Alle miteinander sind gespannt, wie er schmecken wird, der neue Zeugel, einer der Falkenberger Zeugel, die bei jedem Brauer und da auch jedes Jahr anders schmecken. Eine einheitliche Geschmacksrichtung gibt es nicht. Jede Hausgärung nimmt einen anderen Weg bei der Geschmacksausprägung. Das Abfüllen in Fässer und Flaschen dauert wieder etwa einen halben Tag und es geht eigentlich immer lustig zu, erzählt der Berthold, vor allem bei der abschließenden Brotzeit mit dem ersten Zeugel, obwohl man dem Bier nach dem Abfüllen eigentlich noch 3-4 Wochen Ruhe und Nachreifen gönnen sollte.
Weil letztes Jahr war es so, haben wir zu viel Bier gehabt, haben wir es in so riesige Schmutzkübel rein, haben wir keine Flaschen mehr gehabt, haben wir es in so riesige Schmutzkübel ausgetrunken.
Das haben wir auch schon dabei im Abfüll, haben wir mal. Haben wir einen Kübel von einem am Tisch, haben wir es ausgetrunken.
Ein paar Tage später unterm Zeugelstern beim Wolfadel in Falkenberg in der Oberpfalz. Der Wolfadel, das ist der Hausname von Bezmane. Er ist gebürtiger Windisch-Eschenbacher und hat seine Zeugelstube ausnahmsweise für uns aufgesperrt. Er hat einen alten Hof am Gumpener Weg renoviert und als Zeugelstube umgebaut. Bei ihm können wir uns bei ein paar Seideln Zeugeln noch einmal in Ruhe unterhalten, wie es früher gewesen ist. Der Neuber Josef ist auch gekommen. Ebenso gesellen sich der Berthold Höcht und der Koni dazu, der Allround-Handwerker, der das Hopfensieb im Kühlschiff gebaut hat. Auch Eduard Zrenner ist dabei. Er kam 1938 zur Welt und hat noch ganz andere Zeugelzeiten erlebt. Er war Bürgermeister von Falkenberg und gleichzeitig Kommunbraumeister.
Und früher war es ja so, dass das Wohnzimmer ausgeräumt worden ist. Das hat ja keinen den Sinn so einer Stumm gegeben, weil da mit der Schankanlage oder was. Das hat ja in meinem Aufwachsen, weil ich in den ersten Zeugel gegangen bin, da war ich 16 Jahre alt, dann hast du das erste Mal in den Zeugel gegeben. Da waren damals in Falkenberg nur 3 Stück. Aber da ist ja nicht gewesen, dass da so eine Stumm gehabt haben, richtig eingerichtet, sondern lediglich so Wohnstumm, Stumm hat man früher gesagt. Da ist ausgeräumt worden und da war außen um mich, das ist auch bei uns daheim da gewesen, auch ganz rund um mich eine Bank gewesen. Eben schon aus dem Grund, wegen der Zeugelstumm, da ist aber das ganze Jahr stehen geblieben, die Bank. Und dann ist halt das andere Zeug ausgeräumt worden, sind ein paar alte Tische eingestellt worden und Stühle. Und dann war das die Zeugelstumm. Und der Klo hat man ja da auch noch nicht in den Sinn gehabt, sondern da sind Leute in der Regel am Misthaufen ausgegangen, weil die Frauen sind ja früher nicht ins Wirtshaus gegangen.
Das Brauen war seinerzeit ein fester Bestandteil des Dorflebens. Die meisten Leute hatten Arbeit im Ort. Spengler, Küfner, Schreiner, Bauern. Nur wenige arbeiteten außerhalb, etwa im sogenannten Trägloch in der Lehmgrube in Wiesau, die heute ein Weiher- und Badegebiet ist.
Und das war ein Fassbinder, der hat ja die Fässer auch gleich repariert. Wir haben Ochsen gehabt früher, hast du einen Bogen aufgeladen, dann hast du zum Schaufer hingefahren, wenn breit worden ist. Da waren bestimmte Termine, weil immer jeder dran gekommen ist. Und dann hat er die Fässer überholt, hat gleich geschaut, da ist ein schlechte Tauben drin, ein schlechtes Brett drin. Dann hat er das auch ausgewechselt gleich. Dann hinterher Picht. Aber viele haben oft auch, das ist immer ein finanzielles Problem, wenn das Pichen hat ja Geld kostet. Viele haben sich das Geld dann manchmal gespart und dann hinterher oft auch ein schlechtes Bier gehabt.
Das war die Zeit vor den Nirosta-Behältern und Alufässern. Wenn's damals ans Brauen gegangen ist, hat es im Dorf nach Pech gerochen und die Dorfkinder haben sich beim Fassbinder Staufer versammelt.
Der Holzfassler haben wir da zum Staufer hintergetan. Der hat dann auch Aspicht zusammen, dass sie gereinigt worden sind. Tagelang hat der oft zur Fasslerbicht. Der Staufer Andres, der schwarze Pech ist das gewesen. Hat er nachher, hat er gekocht, hat er ein wenig was eingeschüttet, dann hast du Rollen mit.
Aber das Hauptding war die Desinfektion.
Das. Gereinigt worden ist das eben, die Keime alles tot worden sind.
Wenn man Eduard Zrenner erzählen hört, wird einem schnell klar, dass die gute alte Zeit gar nicht so gut gewesen sein kann. Und damals wurde viel mehr gestritten beim Brauen, denn die Rohstoffe, das Holz und das Malz, waren wesentlich teurer.
Damals hat ja Stierholz auch schon 20, 30 Mark gekostet, das war ja damals viel Geld. Da war natürlich jeder sehr sparsam, möglichst jeder wollte ja nicht zu viel liefern Holz da. Und da war es oft so, dass nachmittags, wenn wir gebraut haben, nachmittags um drei war das Holz alle. Dann habe ich damals als Braubursch losgezogen mit dem Zugwagen und zu den einzelnen Brauern für jeden nur ein paar Knüpfel holen müssen. Das ist oft. Und wenn dann wirklich fünf Scheit übrig geblieben sind, da ist dann am nächsten Tag früh, ist dann ein Mordsstreit oft drum gewesen, wer kriegt jetzt das, weil es sind immer mehr übereinander. Und jeder hat auch gemeint, der hat zu viel gebraucht und der hat zu wenig gebraucht, wissen Sie das? Mhm. Ist auch um das Streber ist auch der Streit entstanden, um das Streber. Was gemeint hat, ich habe ja damals als Braubursch, also da, heute machen es die Brauer selber, schaufeln das Wasser. Aber da war als junger Kerl, hast du da in den Maispottich reingemacht, hast du halt schaffen, da, der Schaffler hast du voll viel Mann. Und da haben sie immer manche schon benachteiligt gefühlt, weil du angeblich denen so eine Schaffel zu wenig voll gemacht hast. Wissen sie? Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Heute ist jeder froh, wenn er es weg hat. Auch ums Bier selber, da ist auch oft gestritten worden, weil damals, wenn Bier verteilt worden ist, hat der eine gemeint, der hat jetzt, weil der angeblich der Braumeister den Kübel da zu wenig voll gemacht hat bei ihnen. Und bei anderen hat er mehr voll gemacht. Da ist oft der Gaudi gewesen damals.
Die Zeugeltradition hat sich über Jahrhunderte hinweg in mehreren Städten und Gemeinden der nördlichen Oberpfalz erhalten. Das im Kommunbrauhaus gebraute Bier wurde stets in einem bestimmten Turnus ausgeschenkt. Einheimische und Touristen können heute im Zeugelkalender nachschlagen, wer gerade offen hat. Ist ein Brauberechtigter an der Reihe, zeigt er dies traditionell so an, dass er eine Stange mit dem Zeugelstern aus dem Giebelfenster seines Hauses heraushängt. Schon auf mittelalterlichen Abbildungen ist der Brauerstern zu finden. Daher stammt auch der Name des Biers, Zeugel, was so viel wie Zeichen oder Aushängeschild bedeutet. Wurde der Stern früher einfach von Wirt zu Wirt weitergereicht, ist er in den vergangenen 20 Jahren zu einem werbeträchtigen Markenzeichen geworden, das man überall dort verwendet, wo der Zeugel kommerziell vermarktet wird. In der Oberpfalz bilden die traditionellen Braustätten in den Orten Mitterdeich, Windischeschenbach, Falkenberg, Neuhaus und Eslan ein regelrechtes Zeugelsternbild. Aber neben diesen fünf Orten existiert inzwischen ein ganzer Zeugelsternenhimmel, der nicht nur die Oberpfalz überspannt. Norbert Neugierk betätigte sich als Sternengucker und kann nur den Kopf schütteln.
Ja gut, der Zeugel hat sich in den letzten Jahren natürlich als Begriff etabliert und wird immer bekannter, auch in anderen Regionen. Es gibt beispielsweise in Kempten eine Zeugelstube. Es gibt in Pennsylvania einen, der sich darauf spezialisiert hat, Biersorten nachzubrauen, und da gibt es einen Zeugelstar-Lager. Also man sieht, welche Kreise das langsam zieht, und von dem her müssen wir uns überlegen, wie wir den Zeugel mit der Oberpfalz, seiner Geburtsstätte, festhalten. Dieser Begriff Zeugel muss einfach hier als regionales Alleinstellungsmerkmal bleiben, und da muss man sich zusammentun und sich was überlegen. Es gibt verschiedene Wege, sowas zu beantragen, anzuleiern. Es gibt andere europäische Regionen, die das auch gemacht haben, und da wollen wir also mit Sicherheit dranbleiben und das verfolgen.
Es gibt inzwischen auch viele Gaststätten, die ganzjährig geöffnet sind und zeitlich unbegrenzt Zeugelbier anbieten. Das hat mit der ursprünglichen Zeugeltradition nichts oder nur wenig zu tun. So sieht das der Bauer Herbert, seines Zeichens Bürgermeister von Falkenberg.
Es springen ja viele illegal drauf auf diesen Zeugelboom. Mittlerweile haben sie ja diese Nordoberpfälzer alle zusammengeschlossen, echter Kommunbrauzeugel. Und die anderen, die das Logo nicht gebrauchen, das sind Illegale im Prinzip. Die kaufen sich den Zeugel von irgendjemand.
Der Erhalt einer Tradition spielt sicherlich eine Rolle. Aber was dieses Modell des Zeuglianismus so sympathisch macht, ist das gemeinsame Arbeiten und Produzieren in der kleinen, überschaubaren Heimatregion. Die Großbrauereien und Großkonzerne dagegen sind dazu verdammt, ihre Umsätze zu steigern. Sie schlucken Kleinbrauereien und werden immer größer, Kolosse, die Gewinne erwirtschaften sollen, Saurier auf der Suche nach Nahrung. Einerseits wollen sie ihr Angebot vereinheitlichen und gleichbleibende, wiedererkennbare, unverwechselbare Geschmackserlebnisse anbieten, andererseits müssen sie ein abwechslungsreiches Angebot für jeden Geschmack finden. Neben dunklem und hellen Vollbier werden dunkles und helles Weizen angeboten, Pils, Bock, Zwickel und neuerdings auch Bier mit der Aufschrift Zeugel. In den Geschäftsetagen hat man eben auch erkannt, dass der Zeugel bei den Konsumenten ankommt. Aber die Kommunbrauer wollen sich zur Wehr setzen. Der Beetzmani von der Wolfadel-Zeugelstube meint, dass es wohl schon zu spät sei, und Eduard Zrenner, der alte Bürgermeister, ist der Ansicht, dass man zwar den Zeugel als Marke schützen könne, nicht aber die ganzheitliche Idee und das Bier selbst. Nach einem Spaziergang von Falkenberg durchs Waldnabtal begegne ich in Neuhaus dem Peter Stoffel. Seinen Hausnamen lese ich an einem Schild neben seiner Haustür. Er ist einer der Neuhauser Privatbrauer. Mit einer Aluminiummilchkanne in der Hand ist er auf dem Weg zu seinem Felsenkeller.
Das ist irgendwie bei uns Tradition. Ich, wenn ich in den Keller gehe, ich habe immer meine Milchkanne dabei. Wenn mich Leute fragen, dann sage ich, ich habe meine Kuh im Keller stehen. Ich habe jetzt eine frische Milch geholt. Weil wenn der Schaum richtig schön drüber ist, dann schaut es so aus. Aber zum Probieren gehen wir es hier weiter. Da ist die Luftfeuchtigkeit so hoch und... Der schmeckt jetzt anders bei für die Zeugelwirte. Der ist süßlicher bei der drum. Weil normalerweise ist der, für die Hausbrauer der Zeugel bitterer. Also kommt schon noch bitterer wie ein Püss kommt dann normal eine für die Hausbrauer, ja. Weil er länger halten muss. Der ist süßlicher. Der trinkt sich heuer ganz mild.
Unterm Zeugelstern sind Lebensart und Kultur eins. Das heißt, Kultur ist für die Hausbrauer nichts Abgehobenes und vor allem dient sie nicht nur als Feigenblatt mit Highlights und publikumswirksamen Werbegags à la Starkbieranstich am Nockerberg. Nein, sie tragen die regionale Kultur und entwickeln sie weiter, voller Selbstironie, weltoffen und frech.
Zeugelbier aus Schankerweiterung. Wer Zeugel ausschenkt und Getränke, der braucht eine Zeugelschenke, und denkt der Zeugelschenker mit, dann wagt er einen Schritt und lagert einfach aus dem Haus die Gäste in den Kuhstall aus, bringt für diese Zwecke sein Rindvieh um die Ecke, um dann statt Rinder Zeugel, Lerchen und Gimpel in den Stall zu pferchen, die dicht gedrängt wie Kuhmisthaufen sein selbstgebrautes Bier wegsaufen. Eine hohe Rindviehdichte hat hier schon Geschichte, und so liegt nahe an der Odelgrube nichts näher als die Zeugelstube.
Humor und Kritik und der Blecken und Selbsterkenntnis sind hier etwas Selbstverständliches. Und man kann über sich selbst lachen und bewegt sich immer wieder auch weit hinaus ins ungesicherte Terrain des Surrealen und des Anarchischen. Fast ist man versucht zu sagen, dass nichts heilig ist.
Zeugel ist Kommunbraubier, und trinkt's der Mann, wird er zum Stier. Bei der Frau wirkt es erst dann, wenn der Mann schon nicht mehr kann.
Der Zeugel verbindet ganz selbstverständlich Männer und Frauen, alt und jung, fern und nah. Der Himmel, aus dem solche gereimten Zeugelsternschnuppen fallen, kann urplötzlich in einem anarchischen Wetterleuchten des blühenden Blödsinns aufblitzen. Beim Schaller gibt es gar eine Kleinkunstbühne, die modellhaft das Fremde mit dem Einheimischen mischt. Thank you. Gerade das macht den Reiz des Zeugl aus, dass sich hier vom Brauvorgang bis in die Zeugelstube ganz selbstverständlich Kulturen, aber auch Generationen begegnen, die sonst in unserer Gesellschaft nicht mehr zusammenkommen. Und es spielt keine Rolle, wo einer herkommt. Sogar Norddeutsche fühlen sich angenommen.
Wir sind aus dem Ammerland. Das ist der Nachbarlandkreis von Ostfriesland. Und da legen wir großen Wert drauf. Nichtsdestoweniger trotz leben wir da oben in einer absoluten Bierdiaspora, was Qualität angeht. Deswegen habe ich es jetzt auch mit da nach oben genommen, in Fässern. Lager ist da und Trink ist da.
Wie haben Sie hierher gefunden? Wie haben Sie das entdeckt?
Das habe ich in einer Bierzeitung mal per Zufall gefunden. Dann habe ich gesagt, hier muss ich irgendwann mal her. Dann sind wir erst in Bamberg gewesen, das ist ja auch in Oberfranken eine bekannte Bierstadt. Dann habe ich gesagt, so, das ist jetzt nicht weit weg, jetzt fahren wir halt diese 1,5 Stunden von Bamberg hier rüber. Und dann wusste ich auf einmal, wie Bier wirklich schmecken muss.
Wie die Zeugelorte und der Zeugel selbst, so sind auch die Wirte und ihre Namen ganz und gar verschieden. Wirtsnamen sind Hausnamen. Wolfadel, Kramer, Kecken, Busterer, Baler, Schöllmichel, Teicher, Gloser. Auch in Neuhaus gibt es ein kommunales Brauhaus. Und das Bier hat die gleiche Entstehungsgeschichte wie das in Falkenberg. Nur die Organisationsform ist anders. Hier wird das Brauen nicht von der Gemeinde organisiert. Die Brauer haben eine Genossenschaft gegründet. Ein Blick in den Zeugelkalender zeigt, in Neuhaus haben's heut beim Kecken offen. Der Ausschank dauert vom Freitag bis zum Dienstag. Im Hof und in einer offenen Scheune stehen Tische und Bänke. Zu kalt heute zum draußen sitzen. Matthias Schönberger, der junge Wirt vom Kecken, kommt über den Hof.
Also im Sommer sitzen wir dann auch im Terrassen da haben wir dann da im Hof auch aufgestellt. Also da haben wir 170, 200 Leute sitzen. Ja,
ja, da kommen auch ganze Busse dann heim manchmal, wenn die wissen, dass da so schön ist.
Ich kann unter dem Zeugel keinen Bus annehmen, da hätte ich Probleme vom Platz her. Das, weil wir haben oft schon gehabt, wenn dann so ein Übergangswetter war, da waren sie oft die Terrassen gehockt und in der Zeugelstube. Und dann sind wir schon an die Grenzen, da stoßen wir schon an die Grenzen von der Küche her, weil wir es einfach nicht herbringen dann. Aber
der Matthias geht in den Bierkeller, um nach dem Rechten zu sehen. Vielleicht ist das Bier ausgegangen und er muss ein Fass holen. Der Keller liegt unterhalb der Zeugelstube, kein Felsenkeller, ein heller Keller mit einem großen Tor und Edelstahlbottichen.
Das ist der Gärbottich. Und da ist jetzt so eine Außenwandkühlung drinnen. Jetzt haben wir halt die Möglichkeit, auch im Sommer Bier zu brauen. Weil früher war es ja so, da ist September, Oktober das Bierbrauen losgegangen, wenn es wieder kalt worden ist. Und meistens so April, Mai ist das letzte Mal braut worden. Und dann über den Sommer hat es dann auch keinen Zeugel gegeben. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, durch die Wandkühlungen oder die Kühlräume selber auch das ganze Jahr durch Zeugel zu brauen. Das ist jetzt viel weniger arbeitsintensiv als wir im Felsenkeller. Weil wir haben damals das Wasser drunter runtergedrungen zum Waschen und dann wieder aufgedrungen, die ganze Hefe von Gären in Wannen raufgedrungen und das ist natürlich jetzt wesentlich leichter. Das wird mit Kohlensäuredruck wird das angereichert und das drückt das dann in die Zeugelstube rauf. Da haben wir eine Leitung drauf. Weil früher da hat man immer Fässer aufgenommen, also da haben sie immer kleine Fässer raufgedrungen. Das war schon eine Arbeit dann, weil wenn man da so an einem Wochenende so mal oder an einem Tag 200-300 Liter Bier auftragen muss, das ist dann schon.
Man merkt es dem Wirt nicht an, unter welchem Stress er steht.
Ich sage immer, Zeugel sind 14 Tage, weil ich zuvor schon wursten muss. Also das geht Montag mit dem Einkauf, dann Dienstag mal zerlegen, Mittwoch wurscht man dann. Donnerstag richten wir alles her, bis alles steht und die Vorbereitung und Sulzen machen. Und dann geht es halt Freitag los bis Dienstag. Und dann wenn wir wieder aufräumen und dann muss man sich mal einen Tag erholen, sage ich immer, weil man wenig Schlaf erwischt. Und ja, bis dann muss man zu Hause wieder nacharbeiten. Das sind 14 Tage, ist ein Wochenende schenken bei uns. Ja. Für uns wird relativ viel gegessen, also viel Brotzeit gemacht. Und das ist schon auch nur ein Pluspunkt, nicht bloß ein guter Zeugel, sage ich immer, auch eine gute Wurst.
Über eine schmale Treppe geht es hinauf in die beiden gemütlichen Zeugelstuben vom Kecken. Sie sind gesteckt voll. Die drei wichtigsten Regeln beim Zeugel sind unumstößlich. Erstens, Es heißt der Zeugel. Wer wissen will, wie das Zeugel schmeckt, läuft in Gefahr, dass man ihm saures Bier einschenkt. Zweitens, beim Zeugel sagt man du zueinander. Drittens, beim Zeugel kannst du keine Plätze vorbestellen.
Also man kann am Zeugel nicht reservieren. Selbst wenn der Papst hier anrufen sollte und er möchte mit der Bischofskonferenz hier einkehren, muss er kommen und schauen, dass er einen Platz findet. Man kann hier nicht reservieren.
Der Unterschied ist das, war es ein Platz frei oder wo setze ich mich hin?
Der Unterschied in der normalen Wirtschaft, wenn einer kommt, der sitzt in der Regel immer allen frei an Tisch. Das ist eine andere Kultur halt.
Prost. Man lebt die Vielfalt, toleriert den anderen Geschmack, nicht nur beim Bier. Was allmählich zur Erkenntnis führt, dass man einander mögen könnte.
Ja, für mich ist der Zeugel irgendwo ein bisschen ein Zaubertrank. Egal, ob jetzt da einer irgendwo Präsident für irgendeine Vereinigung ist oder ob er eben ein ganz normaler Arbeiter ist. Man setzt sich zusammen, man hat gleich ein gemeinsames Thema, man unterhält sich. Und es interessiert eigentlich gar keinen, ob der jetzt irgendwo zu meinem sozialen Gefüge passt oder nicht. Beim Zeugel sind alle gleich. Nicht nur vor Gott, sondern vom Zeugel sind alle gleich. Und so ist es auch.
Außer was zum Trinken oder zum Essen kann man beim Zeugel rein gar nichts bestellen. Vor allem die Stimmung gibt es nicht auf Bestellung. Die muss jeder selbst mitbringen. So wie das Bier bei jedem Brauer jedes Jahr anders schmeckt, so unterscheiden sich auch die Zeugelabende. Da kann es sein, dass an einem Abend der Bär los ist, mit wilder, chaotischer Musik und Gesang und die Wirtschaft erst um 5 in der Früh geschlossen wird, oder dass eine Woche später, am gleichen Wochentag, ein paar kreuzbrave Sangesbrüder in aller Ruhe ihren Zeugel konsumieren.
Also ist das ein göttliches Bier, ein himmlisches Bier, das aber teuflisch gut schmeckt?
Aber man kriegt keinen Kopfweh, oder?
Nee, kriegt man beim Zeugel nicht.
Also wenn, dann liegt es nicht am Zeugel, sondern dann liegt es am Kopf.
Wir danken Ihnen, dass Sie kamen und etwas Zeugel zu sich nahmen, denn der Wirt allein hätte Mühe mit dem Vernichten seiner Brühe.
Im Sternbild des Zeugel. Harald Grill hat in der Oberpfalz Geschichten rund ums Kommunbrauhaus erkundet. Eine Wiederholung aus dem Jahr 2010. Nachhören oder herunterladen können Sie dieses Feature, sowie auch alle anderen der Reihe Zeit für Bayern, als Podcast im Internet unter bayern2.de. Thank you.